Das ist ja dieser deutsche Reflex. Wir haben immer in der ganzen Geschichte der Bundesregierung Sicherheit outgesourced. Wir haben gesagt, das machen die Amerikaner schon für uns und wir machen so ein bisschen mit und dann schauen wir mal. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Und das ist nicht einfach für so ein Land in dieser geografisch riskanten Situation mittendrin in Europa. Auch in einem künftigen europäischen Krieg wären wir ja das Aufmarschgebiet, die logistische Drehscheibe und wären hochgradig gefährdet.
Gehen wir mal davon aus, die konventionelle Diplomatie, die versagt im Nahen Osten. Was wird so in Militärkreisen diskutiert? Glauben Sie tatsächlich an so eine taktische Nuklearwaffe, die gegen den Iran irgendwie eingesetzt wird? Ihr Lieben, kurzer Blick auf die nackten Zahlen. 81% schauen zu, ohne den Kanal abonniert zu haben. Wenn ihr diese Arbeit unterstützt und dafür sorgen wollt, dass wir weiterhin die unbequemen Fragen stellen und hochkarätige Gäste zum Klartextgespräch einladen, drückt jetzt ganz kurz auf den Abo-Knopf. Es kostet dich nur einen Klick und uns hilft es enorm weiter. Danke für deinen Support und damit direkt zu unserem heutigen Gast. Herr Fahrt, Sie sind ehemaliger General, haben Angela Merkel auf Schritt und Tritt jahrelang begleitet und sind für mich einer der wenigen Gesprächspartner, die geopolitische Muster erkennen. Wir brauchen heute keine Lohnschreiber oder Theoretiker, sondern Menschen wie Sie, die real im Zentrum der Macht mitgewirkt haben. Schön, dass Sie heute da sind.
Ja, ich freue mich auch, Herr Azaoui.
Ganz persönliche Frage vorab, Herr Fahrt. Wie schaffen Sie es eigentlich, bei Ihrer täglichen Arbeit in all diesen geopolitischen Abgründen zu graben, die Gefahren so klar zu benennen und dabei die Hoffnung nicht zu verlieren?
Ich glaube, die Welt ist natürlich irgendwo verrückt geworden. Aber eigentlich, wenn ich so als Historiker zurückblicke auf die Weltgeschichte, war das immer so. Also ich teile nicht die Einschätzung der Leute, dass heute die Situation so ganz, ganz anders ist, als sie früher schon zu vielen Zeitpunkten so war. Und allein die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn Sie überlegen, nicht, der Koreakrieg, der hätte ein Weltkrieg werden können, nicht? Das ganze Potenzial war da. Und dann seit Gründung der NATO, und Deutschland ist ja dann Mitglied geworden, die Ungarn-Krise, die Kuba-Krise, dann die Tschechen-Krise 68 und all diese Geschichten, NATO-Doppelbeschluss und so weiter. Also es war alles schon immer hochgradig verrückt, nicht? Auch die Akteure auf der Bühne, nicht? Also es ist auch nicht neu, was da rumspringt. Ich meine, ich will das nicht, ich sag mal, runterbrechen. Also es ist schon so, dass Deutschland aufpassen muss einfach, nicht? Und wir sind einfach als Land im Zentrum Europas, nicht? Das ist im Grunde genommen unser Sicherheitsproblem seit 500 Jahren, seit dem 30-jährigen Krieg. Wir sind da mittendrin. Das ist das Gefährliche dabei. Wir sind da sehr exponiert, nicht? Also wenn Sie so mit Blick auf mögliche Eskalation des Ukraine-Krieges zu einem europäischen Krieg, das ja möglich sein kann, wir sind in einer anderen Situation als zum Beispiel die USA, nicht? Die sind da sehr geopolitisch komfortabel aufgestellt. Die haben jede Menge Kriege geführt in der Vergangenheit, aber nie im eigenen Land, also abgesehen vom Sezessionskrieg vielleicht. Und das ist hier anders. Na, das heißt, Deutschland ist, das war im Kalten Krieg natürlich auch so. Wir hatten die größte Streitkräftekonzentration hier in unserem Land, vollgepumpt mit Waffen. Und wenn das schiefgegangen wäre, wäre von unserem Land nichts mehr übrig geblieben. Und heute ist es in gewisser Weise ähnlich. Also deswegen müssen wir schon aufpassen. Aber vom Grundsatz her hat sich das nicht verändert und Geopolitik, ich bin ja froh, dass man da überhaupt drüber redet, über geopolitische Zusammenhänge. Das hat man ja, das ist ja auch ein Novum, dass man versucht zu verstehen, wie große Mächte agieren und welches Rational dahinter steckt, was sie offiziell erzählen und was wirklich dahinter steckt. Ja, das sind zum Teil Abgründe, aber es macht auch Freude, sag ich mal, ein bisschen zur Aufklärung beizutragen. Also, und das ist ja mein Lebensthema, mein Berufsthema. Ja, es macht nicht immer Freude, sich da gut auszukennen, wenn man die Zusammenhänge glaubt zu durchblicken. Aber ich habe ja auch entsprechende Erfahrungen gemacht im internationalen Bereich und auch beruflich im Apparat und im wissenschaftlichen Bereich auch. Und deswegen glaube ich, kann ich schon eine Menge dazu beitragen, das zu erklären, zu erläutern. Ich kann es leider nicht verändern, weil ich bin kein Politiker. Und ich will auch keiner werden.
Das können Sie auf jeden Fall. Und Sie haben ja gerade wieder mal ein weiteres Buch mit Klaus von Donani rausgebracht. Das erste war ja bereits ein Bestseller. Das neue lautet Frieden, wie geht das? Im Westend Verlag. Ist das Fenster bis Ende 2026 wirklich unsere letzte Chance, bevor Putin und Trump Europa endgültig in den Abgrund stürzen?
Naja, auf jeden Fall ist es ein politisches Zeitfenster, das wir Europäer nutzen sollten. Ich meine, das Zeitfenster einfach was die amerikanische Administration aufgemacht hat, die ja einen wie immer gearteten Deal mit den Russen anstreben und ja seit anderthalb Jahren mit den Russen auf allen Kanälen auch reden und auch wirtschaftlich kooperieren und politisch auch die Nachrichtendienste, auch die militärischen Hauptquartiere, die Generalstabschefs und so weiter, auf allen Leveln wird kommuniziert, während wir Europäer und allen voran die Deutschen stolz drauf sind, dass wir mit Putin nicht reden. So nach dem Motto, das macht man nicht. Das ist schon ein etwas kindisches Verhalten im Grunde genommen in der internationalen Politik, denn man muss mit allen reden. Also wenn man sagt, mit dem kann man nicht mehr reden, das ist das Ende von Politik letztlich. Das ist auch eine Bankrotterklärung von Politik. Dann gibt man auch Gestaltung einfach auf. Aber das ist natürlich schwierig, nach dem, was da alles gelaufen ist im Ukraine-Krieg. Wir gehen ja jetzt ins fünfte Jahr und eine militärische Lösung ist eben nicht absehbar. Das war sie eigentlich nie. Das war schon sehr früh so, dass das militärisch alles nicht zu drehen ist zugunsten der Ukraine. Und deswegen muss man verhandeln. Und wenn wir es nicht machen, machen es die Russen und die Amerikaner halt. Die machen es ja so und so. Wir sitzen ja noch nicht mal am Tisch und wir werden ja gar nicht angehört. Aber man könnte dieses Zeitfenster nutzen, solange Trump am Ruder ist, eben auch europäischerseits da reinzukommen. Also nicht ein neues Format aufmachen mit den Russen. Das bringt, glaube ich, wenig. Aber dass man einfach nicht das einfach so laufen lässt, was da so ein ehemaliger Immobilienmakler und der Schwiegersohn von Trump so alles mit denen ausbaldurfen. Ich meine, es ist ein Krieg in Europa auf europäischem Boden und der betrifft uns unmittelbar. Und irgendwo müssen wir das hinkriegen, ne, dass wir da wieder einsteigen. Es gab ja jetzt Angebote, Personen wurden diskutiert und wie auch immer auch verworfen. Aber da bewegt sich, glaube ich, schon ein bisschen was, weil das doch jetzt mittlerweile so allgemein gut in Europa geworden ist, dass das nicht mehr so weitergeht, dass man einfach mit den Russen nicht mehr redet. Also ich denke, da wird es dann hoffentlich bald eine konstruktive Lösung geben, wer immer das dann am Ende macht.
Herr Fahrt, Sie haben Angela Merkel über ein Jahrzehnt begleitet. Heute halten 83% der Deutschen Friedrich Merz für einen unwürdigen Kanzler. War es am Ende Merkels hellwacher Instinkt, Merz bewusst 16 Jahre klein zu halten, weil sie genau wusste, dass er das Land blindlings in den Abgrund führt? Sie hatten es ja gerade schon skizziert, wir Deutschen boykottieren ja jeglichen Kontakt zu Wladimir Putin.
Ach, das kann man vielleicht so nicht sagen. Also ich kenne ja Friedrich Merz noch aus der Zeit, als er Fraktionsvorsitzender war. Er hat mich ja 2000 war das, in die Bundestagsfraktion geholt und der war ein sehr guter Oppositionsführer und ein sehr guter Fraktionsvorsitzender auch. Und damals 2002 gab es ja diesen sogenannten Deal von Wolfratshausen. Das war halt pure Machtpolitik im Grunde genommen, wo dann Angela Merkel eben sagte, also ich will auch die Fraktion natürlich haben. Das ist eine machtpolitische Frage gewesen, die wurde damals ausgetragen. Und Friedrich Merz war dann natürlich sehr frustriert, weil er da politisch unter die Räder gekommen ist. Ich glaube, das passiert halt in der Politik, ne? Dass auch gute Leute plötzlich in eine Konstellation kommen, wo sie keine Überlebenschance haben. Und jetzt ist er wieder Kanzler und er ist ja auch in einer schwierigen Regierung. Also man darf nicht unterschätzen, ein Kanzler ist ja dann auch nur stark, wenn er eine starke Koalition hat, einen starken Partner hat. Und das hat er ja alles nicht. Und dann ist natürlich geopolitisch eine Menge los, auch innenpolitisch, wirtschaftspolitisch jede Menge. In Deutschland, da kommt ziemlich viel auf diese Regierung auch zu, nicht? Und ja, er müsste im Grunde genommen eine andere Außen- und Sicherheitspolitik machen. Also im Grunde genommen mehr nicht diese einseitige Parteinahme für die Ukraine. Man kann der Ukraine helfen, sollte man auch, tun wir ja auch. Aber auf der anderen Seite muss es auch stärker um deutsche und europäische Interessen gehen bei dem ganzen Spiel mit Russland. Und da wünschte ich mir einfach, dass er auch mehr und stärker auf Verhandlungen mit Russland drängt und dass wir diese alten Gesprächskanäle, die wir unter Merkel und allen Kanzlern seit Konrad Adenauer übrigens hatten, dass man das wiederbelebt. Und das schließt sich nicht aus. Man muss deswegen kein Russenfreund sein oder sich dem aussetzen, dass man da die russische Karte spielt. Das haben alle Kanzler gemacht. Ich denke zum Beispiel an Konrad Adenauer. 1955, 10 Jahre nach dem Krieg, ist Deutschland in die NATO eingetreten. Und Adenauer hat im Frühjahr 1955 der NATO 12 deutsche Divisionen zugesagt. Das waren harter Tobak damals für die Sowjetunion. Und er ist aber im Herbst des gleichen Jahres nach Moskau geflogen mit einer 150 Mann starken Delegation, war fast eine ganze Woche da und hat den Grundstock gelegt für die deutsch-russischen Beziehungen. Und im November des Jahres gingen die ersten Freiwilligen zur Bundeswehr, wurde letztlich die Bundeswehr aufgebaut. Und das schließt sich alles nicht aus. Also der Adenauer war ein strammer Antikommunist und war sicherlich kein Russenfreund. Aber trotzdem ist er in die Kooperation gegangen. Das hat deutsche Außen- und Sicherheitspolitik immer ausgezeichnet. Und wir sind seit der letzten Ampelregierung da komplett raus. Und ich halte das für einen strategischen Fehler, auch gegen die Interessen unseres Landes, auch gegen die Interessen Deutschlands. Das ist falsch. Das muss man korrigieren. Aber ich weiß nicht, ob Friedrich Merz da die Kraft zu hat. Letztlich ist es aber eine politische Frage, auch die sehr wichtig ist. Und das heißt nicht, dass man das Bündnis in Frage stellt. Es ist auch nicht so einfach, sage ich mal, ich bin auch kein Pazifist, ich sage nicht, also wir müssten nicht stark und wehrhaft sein. Das schließt sich alles nicht aus mit Dialog und Verständigung, in dem Fall mit den Russen. Und das müssen wir machen. Es geht nicht so weiter. Wenn wir so weitermachen, dann eskalieren wir weiter und dann landen wir irgendwann in einem Krieg. Den wollen wir alle nicht, aber das ist die zwangsläufige Folge und davor warne ich. Und in dem Buch mit Klaus von Donani, Frieden, wie geht das? Das gibt's, ist bei Amazon schon bestellbar, aber es dauert noch 3 Wochen, bis es auf dem Markt ist. Da geht es eigentlich um diese Frage, wie macht man Frieden heute in unserer Zeit? Und das ist nicht einfach und da braucht man vor allen Dingen starke Persönlichkeiten dafür. Also ich denke so an das Beispiel auch Ronald Reagan. Der hat mal die Sowjetunion, die frühe Sowjetunion, als Reich des Bösen bezeichnet, nicht? Also der war ein strammer Antikommunist. Aber er hat auch auf Aufrüstung gesetzt, Amerikas. Es spricht vieles dafür, dass die Gesprächsbereitschaft damals von Gorbatschow auch dadurch bedingt wurde, dass Amerika militärisch sehr stark wurde und immer stärker wurde, auch im Raketenbereich und so weiter. Und trotzdem hat er sich mit Gorbatschow in Genf getroffen. 85 war das, glaube ich, und 88 in Governors Island. Und die beiden Männer haben den Kalten Krieg beendet. Das ist politische Stärke. Und für sowas braucht man starke Persönlichkeiten. Wenn man die nicht hat, dann findet man nicht den Weg raus aus Konflikten zu vernünftigen Lösungen. Und das ist die Schwäche Europas im Moment. Wenn sich die Coalition of the Willing anschauen, Starmer in London, der hat die schlechtesten Umfrageergebnisse eines Premiers, ich glaube, seit 50 Jahren. Nicht? Und Frankreich ist zahlungsunfähig. Die haben nächstes Jahr eine neue Regierung, das steht schon fest. Der Macron, der ist ja jetzt schon fast Geschichte. Und dann die schwierige Situation in Deutschland, von dem Hintergrund auch unserer schwierigen Wirtschaftslage. Ich sehe in Europa da im Moment keinen Schade eigentlich. Und dann muss man halt, wie sagte schon Thukydides, die Starken tun das, was sie können und die Schwachen erleiden das, was sie müssen. Und dann muss man sich das gefallen lassen, dass die großen starken Männer wie Donald Trump und Putin und Xi über unsere Köpfe hinweg Fakten schaffen und wir müssen damit leben.
Das finde ich so stark, die Herleitung. Jetzt gehen ja deutsche Politiker her und sagen, wir partizipieren nicht an den ganzen Kriegen im Nahen Osten. Auf der anderen Seite habe ich so ihre Worte ständig in meinem Ohr. Von Rammstein aus werden Drohnen gesteuert, wir liefern die ganze Präzisionstechnik in den Nahen Osten, insbesondere nach Gaza, nach Israel. Wie naiv halten deutsche Politiker das deutsche Volk?
Das ist auch so ein gutes Beispiel. Friedrich Merz hat ja gesagt, das ist nicht unser Krieg, was natürlich so nicht stimmt, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Krieges, die spüren wir ja tagtäglich und die werden wir noch intensiver spüren, wenn dieser Krieg nicht eingefangen wird letztlich, wenn man da nicht rauskommt aus diesem Konflikt. Und wenn man sagt, es ist nicht unser Krieg und wir stehen nicht dahinter, dann darf man auch nicht zulassen, dass die Amerikaner von Deutschland aus da operieren. Und da sind die Spanier zum Beispiel, die Österreicher, die Italiener viel mutiger gewesen, haben gesagt, nee, das läuft dann auch aus unserem Land nicht. Und das fehlt mir, die Konsequenz. Also was ist das eigentlich? Uns kann auch kein Mensch mehr ernst nehmen, nicht? Oder auch bezogen auf die Ukraine. Ich meine, wir sind der größte Unterstützer der Ukraine und gleichzeitig die Bundesanwaltschaft ermittelt ja wegen des Sprengstoffanschlags in der Ostsee, Pipeline-Attacke im Herbst 22 durch Ukrainer durchgeführt. Das steht fest, mutmaßlich oder sehr wahrscheinlich mit Wissen der Armeeführung, mutmaßlich auch mit Wissen Selenskys. Also ich komme ja aus dem Geschäft, Selensky wusste davon, mutmaßlich mit Unterstützung der CIA. Das ist so das, was im Moment im Blick ist. Und das wird überhaupt nicht thematisiert in Deutschland. Wir machen einfach weiter als größter Unterstützer der Ukraine und haben gleichzeitig den größten Schaden an deutscher Infrastruktur erlitten seit Bestehen der Bundesrepublik. Und das wird überhaupt nicht thematisiert. Das wird einfach outgesourced. Ich meine, das ist total, das ist auch keine vernünftige Politik. Und ich glaube, bei aller Unterstützung der Ukraine gegen diese russische völkerrechtswidrige Aggression gehört das auf die Agenda. Das muss man doch irgendwo verrechnen. Zumal dieser Schaden ja in die, je nachdem wie man das rechnet, bis in den dreistelligen Milliardenbereich geht. Also, ja. Und wir müssen da eben aufpassen, dass sich Europa nicht wie am Nasenring von Zelensky da in einen immer tieferen Konflikt mit den Russen reiten lässt, was nicht in unserem Interesse ist. Wo viele europäische Politiker aber leider mithelfen dabei, auch in Deutschland. Und das ist schon beunruhigend. Das ist gefährlich. Also diese Schwäche, diese politische Schwäche Europas ist hochgefährlich auch. Da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwo landet, wo man gar nicht landen möchte.
Wir zwei haben Donald Trump vor einem Jahr für seine unkonventionelle Art gelobt. Heute führt er 8 Kriege gleichzeitig. Würden Sie eigentlich heute immer noch so von unkonventionell sprechen? Oder würden Sie sagen, der Typ ist maximal korrumpiert, gerade durch die Epstein-Files und hat sich in diese ganzen Konfliktregion hineinziehen lassen?
Ach, ich weiß nicht. Trump ist irgendwie, natürlich ist er ein irrer Typ, aber irgendwie fasziniert er mich auch. Also ich meine, der zumindest spricht er immer offen aus, was er macht und wie er denkt, auch wenn das schräg ist. Und also geopolitisch deckt er auch die Interessen voll auf. Ne? Also ich meine, wenn er jetzt kürzlich gesagt hat, Venezuela wird der 51. Bundesstaat der USA, dann, dann weiß man, worum es da geht bei diesem Konflikt mit Venezuela. Nämlich nicht nur um Drogenfängerei, sondern eben auch auf den Zugriff auf die Ölreserven und das Verhindern, dass die Russen und Chinesen da reingehen, diese Kontrolle über die Regierung auch zu bekommen. Deswegen haben sie den Maduro da auch rausgezogen. Das war alles nicht völkerrechtskonform. Und der zeigt das sehr offen. Und ich bin insofern dankbar, weil er auch zeigt, wie große Mächte, großmächtig, ich zähle Russland auch noch dazu, eben agieren. Nicht? Und die Russen haben im Prinzip mit der Ukraine nichts anderes vor, als eher mit Venezuela. Also das ist im Grunde genommen das Spiel, in dem man sich befindet. Da ist er ziemlich offen und verdeckt das nicht mit irgendwelchen schönen Sachen wie in der Vergangenheit, sondern zeigt sehr offen seine machtpolitischen Ambitionen und so weiter. Aber er ist natürlich sehr erratisch und er hat sich da auch in den Iran-Krieg ein bisschen reintreiben lassen. Ich meine, der ist ein sehr enger Buddy von Netanyahu schon seit Jahrzehnten und Netanyahu aus seiner Sicht macht das auch Sinn. Der wollte den großen letzten staatlichen Gegenakteur Israels da erstmal zumindest so abschwächen, dass er nicht mehr gefährlich werden kann und dass er nicht mehr die Hisbollah und Hamas unterstützen kann. Aus israelischer Sicht macht das Sinn. Und dann hat er die Amerika eben zum zweiten Mal in diesen Militär, in diese Militärschläge involviert. Beim ersten Mal letztes Jahr im Juni, fand ich das noch gut, weil es war sehr begrenzt, sehr parallel wurde kommuniziert mit den Iranern und man war auch nicht daran interessiert an einem langen Krieg. Jetzt diese zweite Aktion halte ich für komplett verfehlt. Sein Generalstabschef Dan Kane hat auch gewarnt davor, aber wie das so ist, die Militärs ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn Politik sagt, da geht's lang, dann sagen die nichts mehr oder sie werden gefeuert. Der Heereschef hatte sicher, das habe ich intern gehört, hatte er es auch problematisiert, dass es da keine militärische Lösung im Iran gibt, also mit Truppen da rein, Regime-Change, das kann man nicht machen, nur mit der Luftwaffe. Da muss man schon rein, aber reingehen mit Bodentruppen, das können sie vergessen von der Topografie her, die Größe des Landes, die Aufstellung da, das hätte einen riesen verlustreichen Krieg gegeben mit Hunderttausenden von Toten. Also das, ich bin auch froh, dass das vom Tisch ist. Aber auch dann der Schutz der Straße von Hormuz, dazu müssen sie auch an Land gehen, da müssen sie mindestens diesen überlangen Küstenstreifen des Iran militärisch kontrollieren, das geht alles nicht militärisch, das geht nicht, das ist unmöglich. Und ist schade, dass er da auf seine Militärs nicht gehört hat. Und er hat einfach da gesagt, politisch hat ihm das natürlich was gebracht. Die israelische Lobby in den USA ist sehr stark, da hat er sicherlich gepunktet, aber er kriegt jetzt auch sehr viel Feuer von anderer Seite, weil die wirtschaftlichen negativen Konsequenzen auch für die USA sind ja enorm und auch für China. Er ist ja jetzt gerade in Peking, also China will auf jeden Fall da das möglichst bald beenden und China ist da auch schon Machtfaktor, also im Iran-Krieg. Also die Verhandlungen hat China begleitet, also in Islamabad auch und sie sind da schon ein sehr starker außenpolitischer Strippenzieher China. Und ich denke mal, ich hoffe, dass man das jetzt bald beendet letztlich, vorübergehend. Aber das Problem Iran bleibt natürlich, das Regime bleibt an der Macht. Aber es ist eben auch unrealistisch zu sagen, ja, kann man, wir wollen Regime-Change da machen. So einfach ist das nicht. Mit Luftschlägen geht das nicht. Da müsste man dann ein anderes militärisches Setting aufziehen. Und das wäre sehr verlustreich und langwierig geworden.
Also, dass sich Donald Trump am Iran die Zähne ausbeißt, finde ich erstmal richtig gut, weil ich finde, das ist ein souveräner Staat, der sich erstmal selbst verteidigen muss. Und das alles nicht so chirurgisch präzise wie bei Venezuela abläuft, das war ja irgendwie auch abzusehen. Und ich wünsche mir auch einen Regime-Change, aber erstmal einen Regime-Change in Israel. Also wie sich momentan Israel im Nahen Osten verhält, das finde ich grausig. Und 80% der Menschen unterstützen ja in Israel auch diese Barbareien. Also eine ganze Nation scheint sich da irgendwie radikalisiert zu haben. Und ich denke mir immer, was ist die Alternative zu Donald Trump gewesen? Eine Kamala Harris, die wäre wahrscheinlich schon längst in Russland einmarschiert. Und auch jetzt momentan, als diese ganzen Friedensverhandlungen stattgefunden haben, waren ja auch auf Seiten der Demokraten, war es ja eher... Es ist ja nicht positiv gesehen worden, sondern die wollten halt mit noch mehr Eskalation reingehen. Also irgendwie sind, egal wo wir hinschauen, sehr, sehr viele kriegsgeile Stimmen irgendwie zu vernehmen. Ich meine, Sie haben das Buch "Gibt es tatsächlich eines Tages Frieden" genannt. Im Nahen Osten habe ich momentan ein ganz mulmiges Gefühl, weil ja alle irgendwie auf maximale Eskalation gehen möchten.
Ja, das stimmt. Ich meine, wenn man das im Nahen Osten sieht, es gab da auch andere Politikerpersönlichkeiten. Also Netanyahu ist sicherlich in gewisser Weise starker politischer Führer, aber ich teile vieles nicht, was er macht. Und er hatte Vorgänger im Amt, die waren einfach besser, die konnten Frieden. Also ich denke jetzt zum Beispiel, ich habe dadurch, dass ich vor vier Jahrzehnten mal meine Doktorarbeit an der Tel Aviv University geschrieben hat, also mit der Betreuung eines israelischen Professors, war oft in Israel, auch danach beruflich, auch im Kanzleramt. Und ich denke immer an den, zum Beispiel an den Moshe Dayan zurück, der so mein militärisches Idol ist. Ich habe den auch kurz vor seinem Tode mal kennengelernt. Und der war wirklich ein taffer General, der wirklich straightforward war, aber der war hinterher auch Außenminister Israels und er hat die Camp David Friedensgespräche initiiert, damals zwischen Begin und Sadat, und hat zu seinem Ende seines Lebens gesagt, das ist eine starke Aussage, wenn du Frieden willst, reicht es nicht, mit deinen Freunden zu reden, du musst mit deinem Feind reden. Und das hat er auch umgesetzt. Der ist damals sehr angefeindet worden von seinen eigenen Leuten natürlich. Die Generalskameraden, die haben den niedergemacht ohne Ende. Das war für ihn auch sehr schwierig, aber er hat das gemacht und er hat das durchgezogen. Und Sadat zum Beispiel, der musste mit dem Tode dafür büßen, weil ein Muslim, wohl, also ein radikaler Moslem, hat ihn einfach umgebracht danach. Und ein anderes Beispiel ist Yitzhak Rabin auch, ne, der ein starker, auch Militär war, ein tapferer Soldat, der später als Ministerpräsident Israels eben diese mit Arafat geredet hat. Und beide haben ja auch, glaube ich, den Friedensnobelpreis dafür bekommen, richtig? Und die haben damals diese Oslo-Vereinbarung auf den Weg gebracht. Der hat nicht gesagt, ich rede nicht mit einem Terroristen. Ja, so wie heute, nicht? Wo man sagt, Russland ist ein Terrorstaat, man redet nicht mit Terroristen. Das hat er nicht gemacht, sondern die beiden Männer haben Frieden gemacht. Das ist für mich Stärke einfach. Und auch Yitzhak Rabin musste mit seinem Leben dafür bezahlen. Er wurde von einem israelischen Extremisten auch umgebracht dafür. Ja, und wenn du Frieden willst, brauchst du starke politische Persönlichkeiten. Und das ist kein einfaches Geschäft. Und da reicht es nicht, Politiker zu haben, die kommen und gehen und im Vergleich zu Trump so mehr so tanzlehrerhaft sind. Sag ich mal. Also ich sag das schon, ich kann mir schon vorstellen, dass der Trump die überhaupt nicht ernst nimmt, die Europäer im Moment. Also ja, das ist leider so. Und jetzt, klar, der Iran-Krieg ist das eine, aber wichtiger für uns ist halt die Lösung des Ukraine-Krieges. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir das hinkriegen, dass wir nicht in einem europäischen Krieg landen, nicht? Und dass wir alles dran setzen, das zu verhindern. Dazu gehört militärische Stärke, das ist schon richtig, aber eben auch Dialog und Verhandlungen. Und das ist die große Kunst, das jetzt hinzukriegen. Ich habe auch kein Patentrezept, aber wir haben ja tausende von Beamten im Auswärtigen Amt, die müssen sich einfach mal Gedanken machen, wie man das aufbricht. Und es reicht für mich nicht, wenn Außenpolitiker dann sagen, immer weiter so Waffenhilfe, Waffen, weiter Krieg und Konflikt, bis es nicht mehr geht, bis hin zur, neulich sagte einer, bedingungslosen Kapitulation Russlands. Da habe ich mir gedacht, ja, und der muss ja komplett durchgeknallt sein. Wie will die stärkste Nuklearmacht der Welt, will der in die bedingungslose Kapitulation zwingen? Wie soll das funktionieren einfach? Ne? Und selbst wenn das so wäre, das ist ein Vielvölkerstaat. Wenn die Russische Föderation politisch uns um die Ohren fliegt, dann haben wir noch mehr Stress, als wir jetzt schon haben. Also das sind, Gott sei Dank spielen die solche Stimmen dann auch politisch kaum eine Rolle, aber dennoch, ne, man muss das schon ernst nehmen.
Gehen wir mal davon aus, die konventionelle Diplomatie, die versagt im Nahen Osten. Was wird so in Militärkreisen diskutiert? Glauben Sie tatsächlich an so eine taktische Nuklearwaffe, die gegen den Iran irgendwie eingesetzt wird, wenn jetzt irgendwie Washington und Tel Aviv mit der klassischen Diplomatie am Ende ist?
Ist mittlerweile noch nicht passiert. Ich glaube, da ist der Druck auch nicht da. Also ich halte diesen Nuklearwaffeneinsatz für wahrscheinlicher. Also ich habe ihn für sehr wahrscheinlich gehalten, Ende 22 in der Ukraine, als die Ukrainer doch sehr erfolgreich militärisch unterwegs waren und es nicht so gut aussah für die Russen. Die hatten ja auch diesen großen Krieg letztlich im Donbass nicht geplant. Die wollten ja einen kurzen Regime-Change machen, Marionettenregierung installieren und fertig. Das ist ja schief gelaufen. Das war kritisch, nicht? Oder wenn sie gezwungen wären, heute aus dem Donbass rauszugehen, dann würden sie nuklear gehen. Also die Doktrin der Russen, die Nukleardoktrin hat sich auch inzwischen verändert. Ich habe das Ende 22 schon gesagt und dann waren alle Experten der Meinung, die Russen bluffen nur und das kann man nicht ernst nehmen. Mittlerweile hat das die New York Times aufgegriffen, dass man da am Rande eines Nuklearkrieges stand. Ob das nun stimmt oder nicht, ich meine, das ist immer eine Zeitung, aber ernst nehmen sollte man das schon. Also die nukleare Option, auch mit taktischen Nuklearwaffen, die bleibt auch den Russen im Ukraine-Krieg. Also bevor die da rausgehen, die Region und die Kontrolle über die Ukraine, auch der Landzugang zur Krim und die Kontrolle des Schwarzen Meeres einfach, die ist strategisch aus der russischen Sicht so massiv, dass die aus der Nummer nicht rausgehen. Das geht nicht. Auch ein Nachfolger von Putin wird das nicht machen. Das ist so ähnlich wie die Kuba-Krise 62. Also Kennedy konnte nicht zulassen, dass die Sowjets damals militärisch Fuß fassen auf Kuba und Raketenstützpunkte installieren und da in eine tiefere Militärkooperation reingehen. Der konnte nicht. Der hätte nuklear gehen müssen. Was war das Gefährliche? Damals hatte sich ja mit Khrushchev, mit diesem Deal, dann letztlich Abzug amerikanischer Mittelstreckenraketen aus der Türkei, haben die sich ja geeinigt und sind da rausgekommen. Das war eine vernünftige Lösung. Das ist im Grunde genommen das Problem der Russen da. Ne? Also die kommen aus der Nummer nicht raus. Und das ist nicht so einfach eine Okkupation wie, weiß ich nicht, wir der Westen mit mehr als 50 Staaten 20 Jahre in Afghanistan und sind dann nach Hause gegangen. Ja, das kann man machen. Das hat diese strategische Bedeutung nicht. Aber die Russen kommen da nicht raus. Eine ähnliche strategische Bedeutung hat das Südchinesische Meer für Peking oder Taiwan. Also wir werden niemals zulassen, Militärbasen der Amerikaner auf Taiwan. Das würde den Dritten Weltkrieg lostreten. Das ist so. Also es gibt so strategische, geopolitische No-Gos. Ich bin da in diesem Gesprächsband mit Klaus von Donani, Frieden, wie geht das, sind wir auch auf diese geostrategischen Dinge eingegangen, die man einfach auch sehen muss im Hintergrund, worum es da geht bei diesem Konflikt auch mit der Ukraine. Es geht nicht um russischen Neoimperialismus, es geht den Russen nicht darum, die NATO demnächst anzugreifen und einen Weltkrieg loszubrechen, aus russischer Sicht totaler Blödsinn. Also im Grunde genommen geht es ihnen um die Kontrolle hier, wie gesagt, der Ukraine. Das ist so ähnlich, ich habe das mal amerikanischen Freunden erklärt, stellt euch vor, Mexiko würde Mitglied der Eurasischen Union werden wollen und die Regierung wäre Russland und China freundlich und die würden anfangen, Raketen am Rio Grande aufzustellen und machten Seemanöver im Golf von Mexiko, Dann ist der russische Geheimdienst da unterwegs in Mexiko mit Tausenden von Militärberatern und wie auch immer. Was würdet ihr machen? Ja, da war die Antwort, wir würden sofort einmarschieren. Ja, klar. Das ist, na, und das ist das, was die Russen gemacht haben in der Ukraine. Das sind erstmal, das gibt ihnen nicht die, das Recht dazu. Das ist trotzdem nicht völkerrechtskonform. Na? Und das darf nicht Schule machen. Und der darf da nicht, sage ich mal, ein Erfolgserlebnis haben am Ende. Das ist alles richtig. Aber das sind so die strategischen Rahmenbedingungen. Die Russen können nicht zulassen, dass in Kiew eine russlandfeindliche Regierung drin ist. Die können nicht zulassen, westliche Waffen in der Ukraine. Sie können nicht zulassen, NATO-Mitgliedschaft und auch nicht die EU-Mitgliedschaft. Das können wir uns abschminken, komplett abschminken. Aber das ist ein Lernprozess, den die Europäer jetzt einfach machen müssen. Und da muss man aufpassen, dass man am Ende nicht das verkennt einfach, die Situation und in einem Krieg mit Russland landet. Also das ist so meine Sorge einfach, weil die auch die wirtschaftliche Lage der Europas ist nicht sehr gut. Auch man verspricht sich von der Kriegsökonomie auch sehr viel und man ist ja geradezu glücklich, auch bei VW, dass die jetzt auch was anderes bauen können als Autos. Ja, ja, das stimmt alles. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist für Deutschland keine Option, weil wir in einem künftigen Krieg mittendrin sind und weil das zerstört würde, was wir verteidigen wollen. Das ist der Punkt. Und die Amerikaner zum Beispiel sind in einer ganz anderen Position. Das war schon im letzten Weltkrieg so. Die haben eine riesen Rüstungswirtschaft hingelegt, Kriegsökonomie vom Feinsten beim Krieg gegen Japan und Deutschland, nicht? Und haben davon richtig profitiert und sehr viel Geld gemacht. Und nach 45 konnten sie aus der Kriegsökonomie sofort in die Friedensökonomie umsteigen. Das war ein Big Deal für die USA am Ende. Und in den USA ist keine Fensterscheibe zu Bruch gegangen. Auch im Kalten Krieg, na, das ist so, wäre keine Fensterscheibe in den USA zu Bruch gegangen, wenn das hier losgegangen wäre in Europa. Aber Deutschland ist mittendrin. Ich sage das jetzt auch bezogen auf die Mittelstreckenraketen der Amerikaner. Das ist einerseits ja eine Fähigkeitslücke gegenüber dem russischen System in Kaliningrad. Das stimmt, da muss man drauf reagieren. Aber man muss dringend darüber auch reden, über Abrüstung, so wie wir es beim NATO-Doppelbeschluss auch gemacht haben. Ja, ich bin auch dafür, dass die Amerikaner jetzt, die wollen ja offensichtlich nicht, weil ihnen halt diese Systeme auch andernorts fehlen. Und dass man jetzt überlegt, europäischerseits da reinzugehen, ja, das ist gar nicht so verkehrt. Und dass man es vor allen Dingen unter politische Kontrolle Deutschlands bringt, ja, und nicht zulässt, dass die Amerikaner im Bedarfsfall hier aus Deutschland mit dem Zeugs in die Welt ballern und wir den Segen zurückkriegen. Ich sag's mal so, etwas locker. Aber so ist es doch am Ende. Ne? Wir müssen, die brauchen die politische Kontrolle. Und dann müssen wir zwingend reden mit den Russen über Abrüstung. So nach dem Motto, wir stellen europäische Systeme auf, wenn ihr eure in Kaliningrad nicht auch abzieht. So in dieser Wenn-Dann-Logik. Und da haben wir doch tolle Erfahrungen gemacht mit dem NATO-Doppelbeschluss und so weiter. Und dann käme man auf diesem Weg auch wieder in Gespräche mit den Russen. Und das muss man doch anstreben einfach. Nicht einfach aufstellen und sagen, jetzt sind wir glücklich. Oder in der Ukraine nicht nur Waffen zu liefern, wenn man weiß, man kann mit der Waffenlieferung den Krieg eh nicht drehen. Das ist so sinnlos. Wir gehen jetzt in das fünfte Kriegsjahr und da sind hunderttausende junger Ukrainer und Russen gefallen und wir feuern die Ukrainer, manche Politiker, immer noch an, durchhalten bis zum Letzten. Also ich muss sagen, die Ukrainer selber sind doch auch schon ein Land, was massiv unter diesem Krieg leidet. Also wir müssen doch da raus einfach aus dieser Nummer. Das ist doch vernünftiger.
Würden Sie, Herr Fahrt, über deutsche Nuklearwaffen nachdenken, weil sich jetzt nur auf die Amis zu verlassen mit dem US-Nuklearschirm, das ist ja irgendwo auch so eine Fiktion.
Ja, das stimmt. Ich habe mit dem Klaus Donani in dem Buch Frieden, wie geht das, geht es auch um diese atomare Frage. Da waren wir uns auch einig, dass dieser angebliche nukleare Schirm der USA immer eine Fiktion war. Das kann man vergessen. Amerika hätte auch im Kalten Krieg niemals seine Existenz aufs Spiel gesetzt, um irgendein europäisches Land da zu retten oder wie auch immer. Also dieser Schirm, weiß ich, war mehr Fiktion als Realität. Und jetzt zu glauben, man könnte unter den französischen und englischen Schirm, also das ist dann erstmal ein ganz, ganz kleiner Schirm, wo man doch nass wird. und wo derjenige, der den aufspannt, aber weiterhin entscheiden wird, wann er ihn aufspannt, ob er ihn aufspannt und wann er ihn zumacht. Das kann man vergessen. Komplett. Und wenn man das dann weiterdenkt, dann stellt sich auch die Frage, müsste Deutschland dann nicht selber sagen, ja, wenn, dann auch selber. Also wenn wir europäische Mittelstreckenraketen hier aufstellen irgendwann, die auch nuklear bestückt sind, dass wir selbst den Zugriff dazu haben, da sage ich ja. Ja, das sollte man nicht abgeben. Das ist ja dieser deutsche Reflex. Wir haben immer in der ganzen Geschichte der Bundesregierung Sicherheit outgesourced. Wir haben gesagt, das machen die Amerikaner schon für uns und wir machen so ein bisschen mit und dann schauen wir mal. Und die Zeiten sind definitiv vorbei. Und das ist nicht einfach für so ein Land in dieser geografisch riskanten Situation mittendrin in Europa. Auch in einem künftigen europäischen Krieg wären wir das Aufmarschgebiet, die logistische Drehscheibe und wären hochgradig gefährdet. Und die ja, das ist nicht einfach und dazu braucht man gute Politiker vor allen Dingen. Auch eine gute Armee, aber vor allen Dingen gute Politiker.
Herr Fahrt, zum Abschluss 3 ganz konkrete Handlungsempfehlungen, um in dieser sehr hektischen, chaotischen, fragmentierten Welt Klarheit und Souveränität zu erlangen.
Oh mein Gott, das weiß ich. Das ist so viel. Ich glaube einfach, dass man schauen muss, dass Deutschland einfach aktiv versucht, diesen Ukraine-Krieg zu beenden, in einen Waffenstillstand zu überführen, dass wir der Ukraine helfen beim Wiederaufbau, nicht? Dass wir sie auch an Europa anbinden, aber nicht eher Mitglied der Europäischen Union werden lassen, die Ukraine, bevor die nicht ein Friedensabkommen mit den Russen haben, wann immer das ist. Auf keinen Fall diese vorschnelle Aufnahme, was man jetzt aber macht, denn wir haben im EU-Vertrag den Artikel 42, die Beistandsverpflichtung. Wir holen uns den Krieg nach Europa, wenn wir das machen. Und das dürfen wir nicht. Und wir dürfen uns auch von Zelensky da nicht am Nasenring durch die Manege führen lassen. Ich habe manchmal den Eindruck, der Zelensky hat mehr Einfluss in Europa als der deutsche Bundeskanzler. Und das kann es nicht sein. Also, aber das ist Job unserer Regierung. Da gibt es viele Leute. Ich saß selber jahrelang im Kanzleramt. Die müssen das machen. Das Kanzleramt ist ja auch personell aufgewachsen. Es kann ja nur besser werden, sage ich mal. Und da müssen die einfach ran. Und das Auswärtige Amt auch. Das ist eine außenpolitische Aufgabe auch. Ja, und wir haben Top-Diplomaten, aber die brauchen natürlich auch die richtigen Vorgaben von oben, damit sie das Richtige machen.
Herr Fahrt, große Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Ihnen und Ihrer Familie nur das Beste. Und ich freue mich, wenn wir das Live-Gespräch, was wir schon seit längerer Zeit planen, endlich mal in die Tat umsetzen. Und bis sehr bald.
Ja, Herr Azoui, wenn Sie nach München kommen, können wir das machen. Alles Gute, ja.